Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 14 und 15. Es geht heute Morgen in Sonderheit um den 14. Vers. Und so Gott will, werden wir uns dann am kommenden Sonntag mit Vers 15 befassen. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Denn wenn wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. Sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Das war die Entgegnung des Apostels Paulus auf die Vorwürfe und Unterstellungen von Seiten einiger in Korinth. Er würde in seinem Dienst letztlich nur seinen eigenen Vorteil suchen. Er ließe sich von egoistischen Motiven leiten. Was wir tun, so Paulus, das tun wir für Gott. Und für euch. Der Beweggrund unserer Arbeit im Reich Gottes ist ausschließlich die Liebe Christi. Denn die Liebe Christi drängt uns, so heißt es hier. Natürlich ist darin die Liebe Gottes des Vaters vorausgesetzt. Denn alles, was der Sohn tat, das tat er, weil sein Vater es so wollte und zu seiner Verherrlichung. Und darum spricht Paulus in Römer Kapitel 1, Vers 1 vom Evangelium Gottes, Gottes des Vaters. Im Grunde liegt der Ursprung allen Heilshandelns in der Liebe der göttlichen Dreieinigkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Welch eine unfassbar, unermesslich große und tiefe Liebe unser himmlischer Vater zu uns hat, das zeigt sich darin, dass er bereit war, das Liebste, was er hatte, und das Kostbarste für uns in den Opfertod am Kreuz dahin zu geben. Mehr konnte er nicht geben, als seinen einzigen geliebten Sohn, wie es ja in dem bekannten Wort aus Johannes 3,16 heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und diese wunderbare Liebe Gottes ist geoffenbart in seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Und von dieser Liebe Christi war der Dienst des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter bestimmt. Den Ungläubigen aus Juden und Heiden und auch den gläubig gewordenen, immer wieder diese Botschaft von der Liebe Christi zu bringen, das war seine große Leidenschaft. Ich habe nur eine Passion, und das ist er. Nur er, so hat Zinzendorf einmal gesagt. Die Liebe Christi drängt uns, so hat Luther übersetzt. Die Liebe Christi war die große Leidenschaft, die große Passion des Paulus. Sie war auch der Motor in der Ausübung seines Apostelamtes. Er war erfüllt von glühender Retterliebe, wie der Titel eines Buches lautet. Er war, wozu er in Römer Kapitel 12, Vers 11 ermahnt und ermutigt, nicht träge im Dienst für seinen Herrn, sondern brennend im Geist. Allerdings dürfen wir solche Aussagen, wie auch die Übersetzung von Luther, nicht mit der Bewegung unseres Herzens und Gemütes verwechseln, die, wie Erich Schnepel richtig sagt, von vielen anderen Umständen abhängig ist. Auch dann, wenn wir nicht von einer emotionalen Leidenschaft erfüllt sind, darf dennoch die Liebe Christi unseren Dienst bestimmen. Diese Liebe Christi zu Gott und den Menschen befähigte Paulus dazu, auch weiterhin, um das Wohl der Gläubigen in Korinth, die ihm so viel Kummer bereiteten, besorgt zu sein. Die Liebe Christi ist eine beständige Liebe, von der es heißt, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus ist hinsichtlich seines liebevollen Charakters die Beständigkeit in Person. Nichts, auch nicht das Unverständnis seiner Jünger, die ihm ja auch viele Probleme bereiteten, konnte ihn davon abhalten, sie zu lieben. Und in dieser Liebe Christi konnte Paulus den Korinthern schreiben, Kapitel 12, Vers 15 im 2. Korintherbrief: Ich aber will gern hingeben und hingegeben werden für eure Seelen. Was ist das für ein Wort? Ja? Hören wir es noch einmal. Ich aber will gern hingeben und hingegeben werden für eure Seelen. Nun sagt Paulus uns hier in diesem Vers, in welcher Art und Weise sich diese Liebe Christi erwiesen hat, sodass wir daran teilhaben können, damit Paulus und auch wir bekennen können und dürfen, die Liebe Christi drängt uns. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Diese Liebe hat sich manifestiert in der Stellvertretung Christi, in seinem stellvertretenden Sterben und Auferstehen. Es handelt sich um die Gerechtigkeit, die dem Glauben zugerechnet wird, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Das ist also das Werk seiner Liebe. Und das wird deutlich am Ende dieses Abschnittes, in Vers 21, da lesen wir: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Die Worte für uns und in Vers 14 für alle übersetzen wir besser mit anstatt, anstelle von. Dazu gehört auch dieser Ausdruck in ihm, in Christus. Was am Kreuz und auch in der Auferstehung Jesu geschah, geschah stellvertretend für uns. Dadurch, dass Gott seinen lieben Sohn für uns zum Stellvertreter gemacht hat, hat er uns in eins gesetzt mit Christus. Das Einssein mit Christus geschieht nicht durch ein mystisches Sich-Versenken in das Wesen und Heilshandeln Christi, sondern dadurch, dass Gott ihn für uns zum Stellvertreter gemacht hat, was wir im Glauben an Gottes Wort ergreifen dürfen. Alles, was mit Christus, unserem Stellvertreter, geschehen ist, ist auch mit uns geschehen. Das heißt doch, und Paulus sagt, das ist unser Urteil, davon sind wir zutiefst überzeugt, dass als Christus starb, wir mit ihm gestorben sind und als Christus auferstand, wir mit ihm auferstanden sind. Und mit der letzteren Tatsache, nämlich dass wir mit Christus nicht nur gestorben sind, sondern auch auferstanden sind zu einem neuen Leben, das Gott verherrlicht, das für Gott da ist. Mit dieser Tatsache werden wir uns dann, so Gott will, am kommenden Sonntag intensiver befassen. Ich lese noch einmal den Vers 15. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben, an ihrer Stelle gestorben und auferstanden ist. Heute Morgen geht es um die Frage, was ist denn eigentlich damit gemeint? Was beinhaltet das, wenn Paulus schreibt, wenn einer für alle gestorben ist, so sind wir alle gestorben. Die Frage, die wir uns zunächst stellen müssen, lautet, was geschah, als Christus starb? Und haben wir darauf eine klare Antwort, so wissen wir auch, was mit uns geschah. Das, was für Christus gilt, das gilt aufgrund der Stellvertretung. Es ist das Prinzip der Stellvertretung, ganz entscheidend wichtig im Evangelium. Das gilt also auch aufgrund der Stellvertretung für uns. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dass Christus in Übereinstimmung mit den Schriften des Alten Testamentes für unsere Sünden gestorben ist. So lesen wir zum Beispiel in Jesaja Kapitel 53, das ist wohl eine der bekanntesten Stellen im Alten Testament, im Blick auf das stellvertretende Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Christus starb am Kreuz, am Fluchholz. Paulus spricht davon im Galaterbrief mit Bezug auf eine Stelle im 5. Buch Mose. Christus starb dort am Kreuz, am Fluchholz, als Sünd- bzw. Sühnopfer für unsere Sünden. Ihr Lieben, das ist Inhalt, zunächst einmal Inhalt dieser Botschaft von der Glaubensgerechtigkeit, in der die Liebe Christi zugrunde liegt. Wer kann die vielen Sünden zählen, die wir in unserem Leben, in Gedanken, Worten und Werken getan haben? Dazu kommen die vielen Unterlassungssünden, also Dinge, die wir nicht getan haben, obwohl wir sie nach dem Willen Gottes hätten tun sollen. Und bei dem Gedanken an die Menge seiner Sünden schaudert es David und er ruft aus, Psalm 40, meine Sünden haben mich ereilt. Ich kann sie nicht überblicken. Ihre sind mehr als Haare auf meinem Haupt und mein Herz ist verzagt. Wann waren wir eigentlich zuletzt verzagt? Aufgrund der Tatsache, dass es uns vielleicht ganz neu bewusst geworden ist, was wir in unserem Leben im Blick auf Gott und von daher auch im Blick auf den Nächsten verschuldet haben. Unsere Sünden richten sich ja zunächst einmal gegen Gott, sodass David sagen kann im Psalm 51, an dir allein habe ich gesündigt und Unrecht vor dir getan. Auch da, wo wir schuldig geworden sind an Menschen, haben wir in erster Linie gesündigt gegen Gott. An dir allein habe ich gesündigt und Unrecht vor dir getan. Das ist ganz wichtig, dass wir das bedenken. Aber das mindert ja nicht unsere Schuld, die wir anderen gegenüber auf uns geladen haben. Und da können wir durchaus manchmal verzagt sein, wenn wir darüber nachdenken, wenn uns das neu bewusst geworden ist. Und all diese Sünden, und das ist nun das Wunderbare und das Entscheidende im Evangelium, alle diese Sünden unseres Lebens nahm der Herr Jesus Christus auf sich. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Als Sündopfer trug er sie an seinem eigenen Leib, wie Petrus sagt, als er am Kreuz hing. Gott vollstreckte am Kreuz an seinem Sohn das Gericht über unsere Sünden. Es war also nicht nur ein leibliches Leiden, das der Herr Jesus dort traf am Kreuz auf Golgatha. Dieses Leiden haben viele mit ihm geteilt. Es gab viele Verbrecher, die auf diese Art und Weise, auf diese schreckliche Art und Weise damals hingerichtet wurden. Übrigens, ein römischer Bürger brauchte wenn nicht ganz besondere Umstände vorlagen, solch ein Leiden, solch eine Hinrichtung nicht zu erdulden. Ein römischer Bürger nicht. Aber viele haben dieses Leiden auf sich nehmen müssen. Das war nicht das Entscheidende im Leiden unseres Herrn Jesus, sondern Gott vollstreckte dort am Kreuz an seinem Sohn stellvertretend für uns das Gericht. Das Gericht also über unsere Sünden, über meine Sünden. Doch nicht nur unsere Sünden trug er auf Golgatha, die einzelnen Verfehlungen in unserem Leben. Er nahm auch unsere sündige Natur auf sich, die Neigung zur Sünde, die Veranlagung zur Sünde, von Adam her geerbt. Und in Vers 15 erfahren wir, dass das Wesen dieser Natur darin besteht, dass man sich selbst lebt. So heißt es hier umgekehrt in Vers 15, ich lese noch einmal, und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Nicht sich selbst leben, das heißt also, das Wesen dieser Natur ist, dass man sich selbst lebt. Das ist das Wesen unserer alten Natur. Und in diesem neuen Leben leben wir nicht mehr nach dieser alten Natur, leben wir nicht mehr uns selbst. Der Prophet Jesaja, Kapitel 53, noch einmal, drückt das so aus, wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Was Gott betraf oder betrifft und was den anderen bewegt, was für ihn wichtig ist, das interessiert uns von Natur aus nicht. Von klein auf nicht. Von Geburt an nicht. Diese Natur, dieses Selbst, diese Natur schaut nicht auf Gottes Wege, sondern auf den Weg, der einem selbst gefällt, auf den eigenen Weg. Luther bekennt, ich fürchte mein eigenes Herz mehr als den Papst und alle seine Kardinäle. Und die waren wirklich zu fürchten. Ich fürchte mein eigenes Herz mehr als den Papst und alle seine Kardinäle. Ich habe in mir den großen Papst, wie ist sein Name, selbst. So heißt dieser große Papst, den wir alle im Herzen tragen. Er charakterisiert diese selbstische Natur wie folgt, Luther-Zitat. Sie stellt außer sich selbst keinen Gegenstand vor sich hin, zu dem sie getrieben würde und hinstrebt. Das ist unsere Natur, unsere Neigung. Sich allein sieht sie und sucht sie. Und er strebt sie in allen Dingen. Und alles andere, auch Gott selbst, der in der Mitte steht, überspringt sie. Als ob sie es nicht sähe. Und richtet sich rein auf sich selbst. Deshalb sprachen die Reformatoren davon, dass wir eine Natur in uns tragen, die in sich selbst verkrümmt ist. Sie kann nicht anders, als sich ständig um sich selbst und um die eigenen Wünsche und um das eigene Begehren zu drehen. Und zwar in jeder Beziehung, in jeder Beziehung. Das hat Luther klar erkannt. Also sie richtet sich rein auf sich selbst. Und das ist das verkehrte Herz, das ist das gottlose Herz. Das ist unser Selbst. Nun sind wir ja schnell dabei, solche Aussagen auf ungläubige Menschen zu beziehen, außerhalb der Gemeinde Jesu, und übersehen dabei leicht, dass auch wir Gläubigen dieses Selbst bis an unser Lebensende, und das ist erschütternd und demütigend, ja, vielleicht noch erschütternder und demütigender als die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit so viel gesündigt haben. Ja? Das ist wirklich demütigend, dass wir diese Natur, dieses Selbst bis an unser Lebensende in unserer Brust tragen, auch in diesem Augenblick, da wir hier zusammensitzen, ne? Und Gottesdienst feiern. Und es bestimmt unser Leben oft mehr, als wir denken oder meinen. Denn von Natur aus sind wir blind dafür. Wir brauchen Licht darüber, auch als Gläubige. Mehr Licht. Ein klareres Verständnis dieser Selbstsucht, die in uns steckt. Und die sich auf alles in unserem Leben auswirken will. Und manchmal auch auswirkt. Wir werden gleich noch ein bisschen deutlicher darüber reden. Dieses Selbst äußert sich ja nicht in der Regel in der Gemeinde Jesu, nicht in groben Verfehlungen, in groben, offensichtlich moralisch schlechten Handlungen oder auch Absichten. Und das kann auch ein Mensch außerhalb der Gemeinde erkennen, auch ein Mensch, der nicht gläubig ist an Christus. Er weiß um bestimmte moralische Werte, soweit sie in unserer Gesellschaft überhaupt noch da sind. Ja? Das setzt mir jetzt einmal hier und da voraus. Er weiß um solche Werte, er weiß, was richtig und was falsch ist. Normalerweise weiß er das. Also dazu braucht man nicht gläubig zu sein. Aber die Dinge im Blick auf Gott zu sehen und im Blick auf Gott einzuordnen, dazu muss man gläubig sein. Und dann muss man auch gläubig sein und braucht den Heiligen Geist, damit wir tief in unser Herz hineinschauen und sehen, dass auch die guten Dinge, die wir tun und die guten Absichten, die wir haben, gar nicht in den Augen Gottes so gut sind, wie wir meinen. Es geht also jetzt nicht um moralisch verwerfliche Dinge, sondern es geht um Dinge, die tief verborgen in unserem Herzen schlummern und sich in irgendeiner Weise auswirken, ohne dass wir es manchmal merken, ohne dass uns das bewusst ist. Das können sehr fromme Dinge sein, die wir tun. Sehr fromme Dinge. Und hier ist der Test. Jetzt wollen wir uns mal den Test anschauen. Willst und tust du etwas, weil du es willst oder weil Gott es will? Hat es seinen Ursprung im Wünschen Gottes, in seinem Verlangen? Ob es nun den anderen betrifft oder auch uns selbst. Es geht ja nicht darum, hier, dass deutlich werden soll, wir dürfen nichts mehr für uns selbst tun. Ja, das ist damit nicht gemeint. Sondern auch die Dinge, die uns persönlich angeht, Essen und Trinken, tun wir auch für uns selbst. Ne? Und viele andere Dinge tun wir für uns selbst. Darum geht es nicht. Oder aber auch für andere. Hat aber das, was wir tun, für andere oder auch für uns, seinen Ursprung im Wünschen Gottes, in seinem Verlangen, in seinem Willen, oder in unserem Wünschen, in unserem Verlangen, in unserem Willen? Das ist die Frage. Das ist eine wichtige Frage. Darüber sollten wir nachdenken. Die meisten denken überhaupt nicht darüber nach. Ja? Sie leben in den Tag hinein. Sie tun nicht viel Böses. Im Gegenteil, sie halten sich auch an gewisse fromme Übungen. Lesen ihre Bibel, beten und so weiter, all diese Dinge, die man von einem Christen erwartet. Und man merkt gar nicht, dass sich überall das Selbst behaupten will. Auch im Blick auf die Frömmigkeit. Ich will versuchen, das an einem aktuellen Beispiel deutlich zu machen. Vor uns liegt ja die Ferien- und Urlaubszeit. Und ich will voranschicken, mir geht es nicht darum, die Erholungszeit mies zu machen. Ich denke dabei auch jetzt nicht an bestimmte Extreme. Es gibt Gemeinden, Da lässt man die Gottesdienste, das sind extreme Beispiele, man lässt die Gottesdienste ausfallen während der Urlaubszeit, weil kaum jemand da ist in der Gemeinde. Das gibt es auch, aber darum geht es mir jetzt nicht. Sondern mir geht es um die tiefe Motivation unseres Herzens. Und das wird vielleicht auch gerade an diesem aktuellen Beispiel der Urlaubs- bzw. Ferienzeit deutlich. Manche verbringen diese Zeit zu Hause und manche haben ein bestimmtes Reiseziel, wie dem auch sei. Also das ist jetzt völlig belanglos, ne? Ob jemand zu Hause sich erholt oder ob er eine Reise unternimmt und sich dort erholt. Das ist jetzt belanglos, darum geht es nicht. Wie dem auch sei, können wir uns das vorstellen, dass die Jünger Jesu eines Tages ihrem Meister gegenüber den Wunsch geäußert hätten, wir bitten dich um eine Zeit der Erholung von den Strapazen unserer Nachfolge. Und das waren manchmal Strapazen. Nicht nur, dass man Wege zu Fuß zurücklegen musste, ne? Nicht mit dem Auto, wie wir das heute tun, ne? Sondern da war ständig was los, da war Betrieb, da kamen Menschenmassen zusammen. Das war schon stressig für die Jünger. Aber können wir uns vorstellen, dass die Jünger sich eines Tages zusammengesetzt haben und haben sich beraten, haben gesagt, eigentlich wäre jetzt mal eine Ruhepause nötig, wir haben es ja wirklich verdient. Aber nicht nur verdient, sondern wir haben es auch wirklich nötig. Damit kommen sie zum Herrn Jesus, sprechen ihn daraufhin an, wir meinen, wir hätten eine Erholung nötig, wir wären, wie war es nochmal, reif für die Insel. Ne? Wir wären reif für die Insel. Das ist unsere Meinung. Und du meinst doch sicherlich dasselbe wie wir, oder? Du bist doch sicherlich auch der Meinung. Können wir uns vorstellen, dass das bei den Jüngern so gelaufen ist? Wohl kaum. Vielmehr war es umgekehrt. Der Meister war es, Jesus war es, der zu ihnen kam und sagte, ruht ein wenig. Wir merken also den Unterschied. Nicht die Jünger waren der Meinung, wir haben es doch wirklich nötig. Und Herr, du weißt das ja auch, dass ich das nötig habe. Ne? Also bitte. Ne, wenn es sein darf. Nein, der Herr Jesus sagt, ruht ein wenig. Es geht also von ihm aus. Der Wunsch, ihnen ein wenig Erholung zu schenken, hatte seinen Ursprung nicht im Herzen der Jünger, sondern im Herzen ihres Meisters, im Herzen des Herrn Jesus Christus. Dieses Prinzip können wir auf unser gesamtes Leben anwenden, auf jeden Bereich unseres Lebens. Deshalb ist mir das so wichtig. Ich habe jetzt dieses Beispiel herausgenommen, weil es so aktuell ist. Ja? Und dann können wir uns das vorstellen und uns auch fragen, wie steht das denn nun bei uns, ne? Oder mit uns? Also ein Prinzip, dass es nämlich von Gott ausgeht, dass wir auf alles andere in unserem Leben auf Tun und Lassen anwenden können und auch anwenden sollten, uns immer wieder mal Gedanken darüber machen sollten. Es lautet, wollen und wünschen wir etwas, weil Gott es für uns oder andere will und wünscht, oder aber weil wir es wollen und wünschen. Und wir natürlich dafür gerne die Zustimmung und das Gelingen Gottes hätten. Klar, ohne diese Zustimmung wollen wir es ja auch nicht angehen. Ne? Ja? Aber wo liegt der Ursprung des Verlangens? In Gott oder in uns? Ganz wichtig. Schließlich weiß Gott ja auch, dass wir es nötig hätten. Er wünscht ja auch, was wir wünschen. Und so spannt man Gott in den Karren seiner eigenen, an sich nicht sündigen Wünsche. Es geht ja nicht um etwas Sündiges, wenn ich in Urlaub fahre, zum Beispiel, oder irgendetwas anderes tue. Ne? Man spannt Gott in den Karren seiner eigenen, an sich nicht sündigen Wünsche. In dem einen Fall steht Gott und sein Wünschen und Wollen im Mittelpunkt. Im anderen Fall steht unser Selbst, unsere Ich-Natur im Mittelpunkt. Können wir wirklich sagen, können wir das wirklich sagen, Herr, dein Wort sagt es, ruht ein wenig. Und darum wollen wir jetzt ein wenig ruhen, weil dein Wort es sagt, weil du es so willst, weil du es für mich wünschst, dass ich mich erhole oder etwas anderes tue, was auch immer. Ne? Ja? Wir haben ein Beispiel dafür im Psalm 27, Vers 8. Da sagt David, Herr, du hast gesagt, ihr sollt mein Angesicht suchen. Du hast das gesagt. So, und darum suche ich auch, Herr, dein Angesicht. Nicht, weil ich denke, das wäre gut, sondern weil du denkst, dass das gut ist, weil du es willst, dass ich dein Angesicht suche. Darum suche ich dein Angesicht. Noch einmal, begehren wir etwas, weil Gott es begehrt, auch wenn es für uns selbst ist, und begehren wir es zu seiner Verherrlichung oder weil wir es begehren und in erster Linie zu unserer Befriedigung. Und das ist das Interessante. Begehren wir es wirklich für Gott, dann wird es uns auch befriedigen. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Wie vieles mögen wir tun, nicht um Gott zu gefallen, also nicht um Gottes Willen, sondern um unser Selbstwillen. Wie vieles, ihr Lieben. Diese von Adam ererbte selbstische Art schlägt sich sogar dort nieder, wo es um unser ewiges Heil geht. Unsere Glaubensväter und Glaubensmütter sprachen vom sogenannten Heilsegoismus. Dabei geht es uns mehr um unser Heil, darum, dass wir nicht verloren gehen und vor allen Dingen auch unsere Kinder nicht, unsere lieben kleinen Kinder nicht, ne? Sondern in den Himmel kommen. Also, um uns selbst geht es uns mehr bei diesem Heilsegoismus als um Christus. Wir könnten sogar auf Christus verzichten, wenn wir nur in den Himmel kommen. Gibt es das? Luther fragt, wie ein Mensch wohl leben würde, wenn es keinen Himmel und keine Hölle gäbe. Er sagt, Gott lieben wegen des ewigen Heils und der ewigen Ruhe oder wegen der Flucht vor der Hölle, aus Angst vor der Hölle. Das heißt, ihn nicht lieben um Gottes Willen, sondern um seiner selbst willen. Das nennt man Heilsegoismus. Ne? Die Frage ist, wie werden wir mit dieser unserer Art fertig, die uns im Blut liegt, von Adam her, die in allem immer nur den eigenen Nutzen sucht. Wie werden wir damit fertig? Antwort? Gar nicht. Überhaupt nicht. Wir werden gar nicht damit fertig. Und je eher wir das begriffen haben, desto besser. Mit dieser Art ist nur einer fertig geworden, und das ist Christus. Er hat nicht nur unsere Sünden mit ans Kreuz genommen, sondern auch diese ungöttliche Natur, dieses Selbst. So schreibt Paulus in Römer Kapitel 6, ein wichtiges Kapitel in diesem Zusammenhang. Denn was er gestorben ist, was Christus gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Nun hat diese sündige Natur, die er an unserer Stelle auf sich genommen hat, keine Herrschaft mehr über ihn. Als er rief, es ist vollbracht, da war er frei von dieser Sünde, die er an unserer Stelle getragen hat. Da war er frei davon. Und so heißt es in Römer 6, und das ist eine wunderbare Sache, denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Und das ist nun die frohe Botschaft für uns, das Evangelium, dass in dem Augenblick, da Christus der Sünde starb, auch wir mit ihm der Sünde gestorben sind. unserer selbstischen Natur gestorben sind. Christus ist frei von unserer Sünde und auch wir sind von der Herrschaft der Sünde befreit, weil wir eins sind mit ihm durch die Stellvertretung. Und genau das sagt Paulus hier. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Ist der Herr Jesus frei von der Herrschaft der Sünde, sind auch wir frei von der Herrschaft der Sünde. Das ist das, was Paulus hier lehrt in Römer Kapitel 6, woran er die Korinther erinnert. Wisset ihr das denn nicht? Wisst ihr das nicht? Ihr seid doch darin unterwiesen. Ihr seid doch unterwiesen in diesem Einssein durch die Stellvertretung mit Christus. Was für ihn gilt, das gilt auch für uns. Und das ist die eine Seite unserer Gerechtigkeit, die uns im Glauben zugerechnet wird. Nur die eine Seite. Von der anderen Seite sprechen wir am kommenden Sonntag. Das ist die eine Seite unserer Gerechtigkeit, die uns im Glauben zugerechnet wird. Vergebung aller Sünden, als wären sie nie geschehen. Das ist schon eine gewaltige Sache, ne? Als wären sie nie geschehen. Alle deine Sünden. Getilgt durch das Blut Jesu. Und Befreiung von der Herrschaft unseres egoistischen alten Adams, das ist das Werk seiner Liebe, als hätten wir niemals unter seiner Herrschaft gestanden. So sieht uns Gott an, in Christus Jesus. Ihr Lieben, lasst uns nicht uns selbst abmühen, um loszukommen von der Knechtschaft unserer unseligen, eigennützigen Ich-Natur. Wir schaffen es nicht. Wie werden wir damit fertig, so haben wir gefragt. Gar nicht werden wir damit fertig. Wir werden nur damit fertig, dass wir auf Christus schauen, der an unserer Stelle damit fertig geworden ist. Und was er getan hat und was er ist, das gilt auch mehr. Ist er gestorben, bin ich mit ihm gestorben. Ist er auferstanden, so heißt es dann weiter, Vers 15, so sind wir mit ihm auferstanden, zu einem neuen Leben. Also quälen wir uns doch nicht herum, mühen wir uns doch nicht ab, mit dieser unseligen Ich-Natur fertig zu werden. Wir schaffen es doch nicht. Schauen wir auf Christus, er ist damit fertig geworden. Er hat uns erlöst. Und lasst uns unabhängig von mancherlei Versagen, mit denen wir es ja auch noch zu tun haben in dieser Zeit und Welt, auch nicht beten, Herr, mach mich doch frei von diesem oder jenem. Mach mich doch frei davon. Nein, wir dürfen jubelnd uns an diesem Wort Gottes festklammern, an dieser im Wort Gottes bezeugten Heilstatsache, dass wir in Christus bereits freigemacht sind. Freigemacht sind. Wir sind mit ihm gestorben, der Sünde gestorben. Wir sind freigemacht von der Macht der Sünde, von der Herrschaft der Sünde. Wir sind es. Nicht, Herr, mach mich frei davon. Nein, ich preise dich dafür, Herr Jesus. Du hast mich davon befreit. Wunderbar. Das ist frohe Botschaft, ne? Lasst uns mit Fritz Wolke bekennen. Um mich hat alles sich gedreht. Er spricht von einer Zeit, als er schon gläubig war. Ne? Um mich hat alles sich gedreht. Um Heil und Kraft, ich nannte es Gebet. Ich litt um mich und meinen eigenen Schmerz. Für dein Verlangen hatte ich kein Herz. Auf deinem Platz, da habe ich gewohnt. Ich danke dir, Herr, Evangelium, ich danke dir, Herr, dass du mich hast entthront. Nämlich am Kreuz auf Golgatha hat er mich entthront von diesem unseligen, sündigen Selbst. Wir haben alles in Christus. Amen.
Amen.
Wir stehen bitte auf zum Gebet. Herr Jesus, wir wollen dir danken für diese ganz große Liebe des Vaters und für deine Liebe, die dieses Werk der Erlösung vollbracht hat. diese vollkommene Gerechtigkeit, in der wir der Sünde gestorben sind, auch unserer unseligen Ich-Natur frei geworden, durch dich und in dir. Wir preisen dich dafür. Amen.